ARD Sounds.
In dieser Folge geht es um die Frage, warum ein Mann so früh sterben musste in einem System, das eigentlich dazu da ist, ihm zu helfen. Wir sprechen heute über Manuel. Der sitzt bis zu seinem Tod hinter Gittern, aber nicht in einem Gefängnis, sondern im Maßregelvollzug. Hier werden beispielsweise Menschen therapiert, die mit einer psychischen Erkrankung Straftaten begangen haben, so wie Manuel. Und Katrin Kampling vom NDR-Politikmagazin Panorama 3 hat Manuels Fall recherchiert. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Desiree Marie Fehringer. Und Katrin erzählt uns heute Manuels Geschichte und damit auch die Geschichte eines Systems am Limit.
Ich habe den Eindruck, dass wir, wenn wir im Maßregelvollzug so weitermachen und nichts ändern, dass wir da auf die Wand zulaufen.
Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuh. Und heute ist Montag, der 4. Mai. Hi Katrin.
Hi Elena. Also die Frau, die wir getroffen haben, die heißt Ann-Kathrin. Ihren Nachnamen, den wollen wir nicht verraten. Und sie haben wir immer wieder getroffen. Aber ein Treffen, das mir vor allem im Kopf geblieben ist, das ist ein Besuch mit ihr auf dem Friedhof beim Grab ihres Partners. Das war richtig warm, obwohl es noch relativ früh im Jahr war, als wir sie dort getroffen haben.
Ich muss eigentlich das Wasser wechseln.
Jetzt gerade auf dem Friedhof hat sie irgendwie auch sehr zärtlich gewirkt, wie sie auf das Grab zugegangen ist und ihren Partner begrüßt hat.
Ich bin's.
Und gleichzeitig sehr kämpferisch, ne? Also irgendwie ganz tough. Wir haben immer gemerkt, dass sie sehr gut vorbereitet war, wenn wir sie getroffen haben. Wirklich bis ins Kleinste. Sie hat genaues Tagebuch geführt. Und sie wirkt aber auch gleichzeitig verzweifelt und auch ein bisschen niedergeschlagen, weil sie konnte ihm eben doch nicht so helfen, wie sie gerne gewollt hätte. Seinen Namen wollen wir nicht verraten, das war ihr wichtig. Deswegen nennen wir ihn Manuel.
Wie hat sie ihren Partner beschrieben und wer ist dieser Mann?
Sie hat ihren Partner beschrieben als sportlichen, charmanten, interessierten, witzigen Mann, auch manchmal ein bisschen dickköpfig.
Er hatte sehr viel Herzlichkeit und eine irre Intelligenz und hatte einen sehr guten Sinn für Humor.
Es war ein großer, blonder Mann, eher ein bisschen kräftiger, ist in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen, also eher privilegiert, kommt aus Hamburg und bei ihm war es eben so, dass in seiner Jugend erste Anzeichen einer psychischen Erkrankung schon ja, sich offenbart haben. Also zum Beispiel, dass er sich schlecht konzentrieren konnte. Auch mal eine Gefühlsarmut gezeigt hat. Das kennt man von Burnout oder von Depressionen, ne? Dass man einfach ein bisschen weniger emotionale Beteiligung hat als vielleicht andere aus der Familie und eben auch weniger Empathie da ist. Er ist später diagnostiziert worden mit einer sogenannten schizoaffektiven Störung. Also das ist eine Erkrankung aus dem Bereich Schizophrenie.
Das fiel aber anders auf, als ich das vielleicht der Otto-Normalverbraucher, wenn ich es so jetzt ad hoc so bezeichnen darf, heraustritt. Es war eine sehr überaktive Art, in dem Sinne, dass ich mich über die vielen schnell aneinandergereihten Fragen, die hochintelligent waren, wunderte am Frühstückstisch damals und wusste gar nicht, wie ich die beantworten soll. Und er hatte ja noch bis zum Schluss ein soziales Umfeld, wenn auch das weniger wurde, aber es war da.
Wie ist Manuel gestorben?
Manuel war im Maßregelvollzug in Hamburg untergebracht, in der forensischen Psychiatrie Ochsenzoll. Das waren rund 11 Jahre. Er ist gestorben im Oktober 24. Warum genau, da sind bis heute tatsächlich noch ganz schön viele Fragen offen. Für Ann-Kathrin ist das natürlich bedrückend und bis heute weiß sie eben auch nicht genau, was passiert ist und vor allem, wie es so weit kommen konnte. Ich habe den Eindruck, dass sie sich so ein bisschen es zur Lebensaufgabe gemacht hat, herauszufinden, was mit ihrem Partner passiert ist. Und dafür kämpft sie eben jetzt auch nach seinem Tod noch.
Bevor wir uns diese offenen Fragen rund um Manuels Tod genauer ansehen, lass uns erst einmal klären, was genau so ein Maßregelvollzug eigentlich ist, in dem ja auch Manuel bis kurz vor seinem Tod untergebracht war. Was genau bedeutet Maßregelvollzug?
Das ist eine Mischung aus Krankenhaus und Gefängnis. In Deutschland gibt es mehr als 70 Einrichtungen des Maßregelvollzugs. Also das ist nicht wenig. Und es sind insgesamt mehr als 13.000 Menschen da untergebracht. Und das Ziel von dieser Einrichtung ist eben laut dem Gesetz die Besserung und Sicherung von Menschen, die Straftaten begangen haben, aber eben nicht oder nicht voll zurechnungsfähig sind. Das heißt, die Idee dahinter ist, wir therapieren die Menschen, weil sie beispielsweise psychisch krank sind. Gleichzeitig schützen wir die Gesellschaft, das ist das Sichern. Und die Idee ist, dass die Menschen eben so weit genesen können, dass sie wieder den Maßregelvollzug verlassen können, dass sie resozialisiert werden und wieder Teil von der Gesellschaft werden können, ohne gefährlich zu sein.
Warum war Manuel da? Warum war der im Maßregelvollzug?
Manuel hat unvermittelt nach einer Joggerin getreten. Der hat mal einen Mann geschlagen. Der hat eine volle Flasche nach jemandem geworfen. Unvermittelt. Und entscheidend ist, dass er ohne Führerschein Auto gefahren ist. Und zwar gefährlich, also mal langsam, mal schnell. Und er hat einen Autounfall gebaut. Der ist einer Frau ins Auto gefahren in der Nähe von der Baustelle. Und als dann die Polizei da kam, um den Unfall aufzunehmen, ist er der Polizei einfach aufgefallen. Er war verwirrt, er hat unangemessene Witze gemacht. Und das ist relativ typisch für den Maßregelvollzug, ne? Dass mehrere Delikte über eine längere Zeit passieren, bis dann eins kommt, was gefährlicher ist als die anderen. Und dann wirst du in den Maßregelvollzug gebracht.
Und bekommt man dann mitgeteilt, wenn man da untergebracht ist, im Maßregelvollzug, wie lange das geht? Also wie bei einer Gefängnisstrafe etwa 4 Jahre Gefängnis, also entsprechend so und so viele Jahre Maßregelvollzug?
Nee, genau das ist der Knackpunkt beim Maßregelvollzug nach dem Paragraph 63 Strafgesetzbuch. Hat das kein Ende. Man wird erst entlassen, wenn ein Gericht basierend auf Gutachten und ärztlichen Einschätzungen sagt, okay, die Person ist nicht mehr gefährlich. Dann, nachdem man sich lange bewiesen hat, dass man nicht gefährlich ist, darf man wieder raus.
Manuel war 11 Jahre lang im Maßregelvollzug in Hamburg, hast du erzählt. Was macht diese Zeit mit ihm?
Also am Anfang, sagt Ann-Kathrin, war Manuel stabil, auch über eine längere Zeit. Das heißt, er hat auch die sogenannten Lockerungen bekommen. Er durfte begleitet raus in den Klinikpark. Ihm wurde also was zugetraut. Und das hat er wohl auch sehr genossen, so erzählt Ann-Kathrin das.
Die Lockerung bestand darin, dass er schon in ein anderes Haus gebracht wurde, wo er auch raus konnte, wo wir im Park konnten, wo er auch an Ausflügen teilnehmen konnte, wo er zu Geschäften gehen konnte. Und es war eigentlich alles eine positive Entwicklung. Und dass es da zur Verlangsamung und zum Stillstand kam. Und sein Zustand verschlechterte sich immens in jeder Hinsicht.
Und am Ende hätte der gar nicht mehr in den Park gedurft, obwohl ihm das so wichtig war. Und die Begründung sei ihr gegenüber immer gewesen, Personalmangel.
Wir haben gebettelt, wir haben geklagt, wir haben gefragt, wir haben höflich gebeten. Es war nichts zu machen. Es wurde teilweise gesagt, wir schauen, wir versuchen, wenn der gut drauf ist. Ja, und wir versuchen, wir haben Personalmangel. Es wurde immer mehr Personalmangel und am Schluss einfach gar nichts mehr. Und er hat nie wieder den Klinikpark gesehen.
Der Maßregelvollzug in Hamburg-Ochsenzoll wird von der Asklepios-Gruppe betrieben. Und die sagen aufgrund von Schweigepflichten zu Manuels Fall selbst nichts. Aber sie äußern sich allgemein. Und Asklepios sagt dazu, die Ausgänge würden generell befürwortet. Aber es könne immer wieder mal vorkommen, dass Ausgänge ausfallen, wenn ein Patient zum Beispiel nicht gesund genug ist oder wenn Personal fehlt. In Hamburg gibt es den Personalmangel laut Sozialbehörde nicht so gravierend. Ne? Also die haben unter 10% offene Stellen. Und trotzdem sagt Ann-Kathrin, dass sie den Personalmangel aber auch erlebt hat, eben bei Manuel.
Und was am schlimmsten ist, dass er eigentlich nur noch dahin vegetiert ist und durchgängig durch die ganzen 10 Jahre immer wieder seine Angst durchkam, da nie wieder rauszukommen.
Weil wenn wegen Personalmangel was ausfällt, also nicht nur Therapie, sondern eben auch solche Ausgänge, dann kannst du dich ja gar nicht beweisen als jemand, der untergebracht ist. Und nur wenn du dich beweisen kannst, dass du vertrauenswürdig bist, dass du dich an Absprachen hältst, dass du dich an Regeln hältst, kann man dir ja mehr zutrauen, dich also weiter lockern, dir mehr Freiheiten geben. Und nur so kannst du dann ja auf Entlassung hinarbeiten. Schleichend ging es Manuel immer schlechter, bis es dann immer extremer wurde und sie beschreibt das wirklich ganz drastisch. Sie sagt,
das endete halt damit, dass mein Lebensgefährte eingekotet, uriniert, völlig entwürdigt, eingesperrt war.
Also sie sagt, sie habe ihn auch im Besucherraum waschen müssen und offenbar war sein Zimmer auch sehr verschmutzt mit Fäkalien. Das haben uns Augenzeugen so geschildert, die auch sehr betroffen davon waren, als sie das gesehen haben. Sehr entsetzt. Ann-Kathrin selber war in seinem Zimmer nie, da durfte sie nicht rein. Er soll da nur auf einer Gummimatratze auf dem Boden geschlafen haben, auch ohne Bettzeug und am Ende den Raum auch kaum noch verlassen haben. Das ist natürlich eine sehr belastende Situation in so einer Umgebung und erst recht, wenn sie so dreckig war, wie es uns beschrieben wurde, ist das natürlich kein schöner Lebensumstand.
Du hast ja schon gesagt, die Klinik des Maßregelvollzugs sagt nichts konkret zum Fall Manuel. Aber was sagen Sie denn grundsätzlich zu solchen Schilderungen, dass ein Patient verwahrlost gewirkt haben soll?
Sie sagen zum Beispiel, dass der Eindruck, dass Patientinnen und Patienten in ihrer Einrichtung bewusst oder dauerhaft unter unzureichenden hygienischen oder isolierenden Bedingungen untergebracht werden, nicht der Realität entspreche und dass in Fällen wie dem von Manuel die Räume regelmäßig und deutlich über das übliche Maß hinaus gereinigt würden, was aber sich eben nicht in allen Fällen dauerhaft stabil halten lasse.
Du beschäftigst dich ja schon länger auch mit diesem Thema, ne, mit dem Maßregelvollzug. Ist das jetzt ein krasser Einzelfall, dass Menschen da verwahrlost wirken und Zimmer nicht in Ordnung sind oder begegnet dir sowas öfter?
Das ist schon ein schwieriger Fall und auch ein extremer Fall. Aber am Ende zeigt Manuels Fall schon, dass wir in Deutschland im System Maßregelvollzug ein Problem haben. Also in Berlin findet einmal im Jahr der größte Fachkongress für Psychiatrie statt in Europa, ausgerichtet von der Fachgesellschaft DGPPN.
Das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.
Genau. Und da war eben klar, wenn ich da hinfahre, dann werde ich ganz viele Leute treffen, die im Bereich forensische Psychiatrie arbeiten, im Maßregelvollzug. Und ich war total überrascht, weil die mir wirklich sehr, sehr offen erzählt haben, was sie da für Probleme haben. Also ich habe mit ärztlichen Leitern da gesprochen, mit Pflegekräften, mit Richtern, mit Gutachtern.
Man hat wenig Raumkapazitäten, man hat wenig Personal oder es kommt keins nach. Man muss ja auf der anderen Seite auch dem Patienten gerecht werden und das ist zurzeit sehr schwierig.
Die haben gesagt, wie groß der Personalmangel ist, wie sie teilweise über den Flur laufen und überlegen so, wie kriegen wir die Leute noch untergebracht.
Also dass die Bedingungen vor Ort so sind, dass in zwei Bettzimmern 4 Personen untergebracht sind und dass die einfach maßlos unterbesetzt sind.
Wir haben ja Container aufgestellt. Das Setting dort ist wirklich, wenn sie da reinlaufen, das Umfeld und Co. Also es ist sicher nicht die beste Grundlage für Therapie statt Strafe, finde ich.
Wie sie sich fragen, wie sie unter solchen Bedingungen Therapie überhaupt leisten sollen. Wie hoch die Gewaltspirale dreht. Ne? Also je mehr Menschen auf engem Raum zusammengepfercht werden, sage ich jetzt mal ganz drastisch, desto mehr kommen ja auch die Aggressionen hoch.
Klar, wir haben jetzt ja schon Security-Kräfte auf den Stationen in der Forensik, um so für Sicherheit zu sorgen.
Übergriffe sind leider halt auch nicht selten. Und ich habe das Problem direkt halt auch, dass Mitarbeiter sagen, ich will hier nicht mehr arbeiten.
Sie haben uns auch die Hilflosigkeit geschildert, im Umgang damit zum Teil.
Der Stand ist zusammengefasst ziemlich desolat und mit der Auffassung stehe ich nicht alleine da. Das ist der Konsens eigentlich und betrifft die ganze Bundesrepublik eigentlich.
Und das hat sich übrigens auch in unserer bundesweiten Abfrage gezeigt. Wir haben zum Stichtag 30. November in ganz Deutschland abgefragt, wie sieht es eigentlich bei euch aus im Maßregelvollzug? Wie viele Plätze habt ihr und wie viele waren zum 30. November untergebracht? Und in Hamburg waren es 375 Plätze und zum Stichtag 405 untergebrachte Menschen auf diesen 375 Plätzen und außerdem noch 64 weitere Personen in der Gefängnispsychiatrie.
Also eine totale Überbelegung.
Absolut. Was Fakt ist, ist, dass in fast allen Bundesländern die Einrichtungen voll oder überbelegt sind, genau wie in Hamburg. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. In Schleswig-Holstein hat zum Beispiel eine Klinik fast 60% der ärztlichen Stellen unbesetzt gehabt. Und in Berlin fehlte zum Beispiel knapp ein Drittel der Pflegekräfte. Und das macht was mit dem Klima in so einer Einrichtung. Weil wie willst du mit solchen Personalzahlen die Leute therapieren, den Menschen gerecht werden? Mhm. Oder im Zweifel auch einschreiten, wenn Gewalt ausbricht?
Also beim Maßregelvollzug trifft eurer Recherche zufolge Überbelegung auf Unterbesetzung, also zu viele Patienten und Patientinnen auf zu wenig Personal. Und das zeigt sich offenbar auch beim Fall Manuel. Du hast erzählt, seine Lebensgefährtin Ann-Kathrin spricht sogar davon, dass Manuel dahin vegetiert sei. Welche Möglichkeiten hat sie denn überhaupt, ihm zu helfen und was macht sie?
Also Ann-Kathrin hat immer wieder Behörden eingeschaltet. Sie hat sich zum Beispiel an das Amt für Verbraucherschutz und Gesundheit gewendet. Die waren auch zur Kontrolle da. Das passiert üblicherweise aber angekündigt. Und die Sozialbehörde sagt dazu, sie hätten dann bei dem Besuch keine entsprechenden Verstöße festgestellt und auch keine Hinweise auf strukturelle Versorgungsmängel bei Manuel feststellen können. Und das sagt analog auch der Hamburger Senat, dass es keine Hinweise für nicht ausreichende oder falsche ärztliche Versorgung gegeben habe. Und was Ann-Kathrin dann eben gemacht hat, ist, dass sie geschaut hat, okay, was braucht Manuel? Und sie hat einfach quasi wirklich ganz kleinschrittig immer versucht, ihm dann die ärztliche Versorgung zukommen zu lassen, auch von der sie dachte, die fehlt da gerade irgendwie aus ihrer Sicht.
Du hast ja jetzt schon das Amt für Verbraucherschutz und Gesundheit erwähnt, die angekündigte Kontrollen machen. Welche Kontrollinstanzen gibt es sonst noch, an die sich Ann-Kathrin wenden könnte?
Es gibt die sogenannten Besuchskommissionen, die gibt es einmal so vor Ort in den einzelnen Bundesländern, die in die Maßregelvollzüge gehen, aber eben auch in andere normale, in Anführungszeichen, Psychiatrien zum Beispiel. Es gibt die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, die besucht diverse Orte der Freiheitsentziehung, die geht auch in den Justizvollzug, die geht auch in Pflegeheime tatsächlich. Es gibt auch europäische Kommissionen. Also es gibt so ein bisschen so ein Potpourri aus verschiedenen Kommissionen, zusammengesetzt aus Menschen aus unterschiedlichen Fach- und Betroffenheitsbereichen, sage ich mal. Also da sind Psychiater drin, Psychologinnen, pensionierte Richter. Das ist ein breites Bild auf der Fachseite. Da sind aber auch Betroffene dabei, also Menschen, die selber Psychiatrieerfahrung haben. Und der Auftrag von diesen Besuchskommissionen ist, dass sie einen neutralen Blick von außen reinbringen sollen, Probleme aufzeigen, vielleicht auch Ideen mitbringen von anderen Einrichtungen, so erklärt das Rainer Dopp von der Nationalen Stelle zum Beispiel.
Also wir dürfen alles sehen, das ergibt sich aus dem Gesetz. Es ist nicht so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Maßregelvollzugseinrichtungen nun ganz ungeduldig sind, uns endlich die Schmuddelecken zu zeigen. Das, denke ich, ist aber auch ganz natürlich. Und wir wissen schon, wo wir fragen müssen und wonach wir gucken müssen.
Der Haken ist, das lässt sich natürlich auch aushebeln, so ein Instrument, ne? Also die kündigen sich üblicherweise vorher an. Manche mit relativ kurzer Ankündigungsfrist, hey, wir kommen in ein paar Stunden, die meisten aber einige Tage vorher. Und manche Mitarbeitende aus dem Maßregelvollzug haben uns auch erzählt, dass sie dann die komplizierteren Patienten auch mal versteckt haben vom Besuch. Also dass dann jemand passend begleitet im Ausgang war und deswegen nicht angetroffen wurde. Das ist jetzt ein Einzelfallbericht, ne? Aber ich finde, man merkt, das ist eine gute Idee, dieses Instrument. Aber ich frage mich nach dieser Recherche, wie griffig ist das eigentlich? Weil wir haben uns beispielhaft die Berliner Besuchskommission angeschaut. Da ist der größte Maßregelvollzug Deutschlands. Und die waren zum Beispiel extrem wütend und frustriert, weil sie den Eindruck hatten, es ist eigentlich egal, was wir sagen.
Das war der größte Frust bei den Mitgliedern der Besuchskommission, dass wir den Eindruck hatten, wir können alles Mögliche schreiben, aber es ändert sich gar nichts.
Und die Berliner Senatsverwaltung hat dazu gesagt, dass sie natürlich die Hinweise ernst nehmen und auch in die Verbesserung der Personalsituation von dem Maßregelvollzug in Berlin, dass die eingeflossen sein, aber die Besuchskommissionsmitglieder, mit denen wir dort gesprochen haben in Berlin, und das waren um die 20, also nicht wenig, die haben also durch die Bank weg gesagt, wir haben das erlebt als irgendwie ineffektives Instrument.
Und wurde auch mal der Maßregelvollzug in Hamburg, in dem Manuel war, kontrolliert?
Ja, der wird auch regelmäßig kontrolliert von lokaler Besuchskommission hier, aber auch von der Nationalen Stelle zum Beispiel. Manuel taucht in diesen Kontrollberichten so nicht auf. Jedenfalls nicht in denen, die ich einsehen konnte.
Wie entwickelt sich dann Manuel in dieser Zeit weiter in dem Maßregelvollzug? Also du hast ja schon gesagt, er wirkt auf Ann-Kathrin verwahrlost. Er darf weniger in den Park gehen. Ja, wie geht's weiter für ihn?
Er hat immer wieder das Bewusstsein verloren. Also so hat Ann-Kathrin uns das geschildert. Er hat Gleichgewichtsstörungen bekommen. Der ist dann gestürzt. Der hat sich wirklich auch verletzt, teilweise schwer. Er hatte davon lange Narben am Kopf. Er hat sehr viel abgenommen. Also als er damals untergebracht wurde, hat er über 100 Kilo gewogen und am Ende, als er gestorben ist, nur noch 59. Und was auch passiert ist, dass bei ihm Parkinson diagnostiziert wird. Also zusätzlich zur psychischen Erkrankung, aber eben offenbar nicht behandelt. Das haben wir in den Unterlagen festgestellt. Wir konnten seine medizinischen Unterlagen einsehen. An einer Stelle wurde sogar festgehalten, dass sie offenbar mal einen Behandlungsversuch gestartet hatten, dass aber dann die psychiatrische Erkrankung sich verschlimmert habe. Und die Klinik haben wir natürlich auch gefragt, was sie dazu sagen, dass sie Manuels Parkinson-Erkrankung nicht behandelt haben sollen. Die sagt ganz allgemein, sie spricht ja nicht zum Fall Manuel konkret, dass wenn mehrere Erkrankungen gleichzeitig auftreten, das oft mit schwierigen Abwägungen verbunden sei. Sie sagen, dass unterschiedliche Therapieziele dabei miteinander in Konflikt stehen können. Heißt übersetzt, dass sie die Behandlung der psychischen Krankheit höher bewerten können als die von der Parkinson-Erkrankung.
Aber wie kann denn das sein? Parkinson ist ja wirklich eine total schwerwiegende Erkrankung.
Absolut. Und das hat sich Ann-Kathrin auch gefragt, weil du musst überlegen, Manuel ist mit 62 gestorben. Der war jetzt nicht besonders alt. Sie hat den Eindruck gehabt, sagt sie, dass Oxenzoll Manuel eher verwahrt habe und nicht behandelt oder therapiert. Und hat deswegen dann auch eine Logopädin zu ihm geschickt tatsächlich, ne, um zu gucken, wenn du Parkinson hast, hast du oft auch Schluckbeschwerden. Und das war eben bei Manuel auch so. Und deswegen hat Ann-Kathrin diese Logopädin zu ihm geschickt. Und Ann-Kathrin hat uns gesagt, und das sehen wir auch in den Unterlagen, die wir einsehen konnten, dass sie sich um Manuels Leben gesorgt hat und dass sie die Klinik gewarnt hat schriftlich, dass die Schluckbeschwerden behandelt werden müssten. Also ich habe das extra rausgesucht, das ist so ein Mördersatz. Aber sie hat geschrieben, sollte dies nicht abgeklärt werden, könnte es aufgrund einer Dysphagie zu einer lebensbedrohlichen Aspirationspneumonie kommen. Das heißt jetzt übersetzt ins, ich sag mal Laiendeutsch, Manuel könnte sich verschlucken, dann eine Lungenentzündung bekommen und die könnte mit dem Tod enden.
Also die Logopädin warnt vor einer Lebensgefahr.
Absolut.
Wann und woran stirbt Manuel dann?
Also Manuel hat eine schwere Lungenentzündung entwickelt, wurde dann auf die Intensivstation des Klinikums, also aus dem Maßregelvollzug raus, verlegt und da ist er dann auch gestorben.
Ich war die ganzen Wochen bei ihm. Ich habe dann im Palliativbereich auch dort geschlafen. Und dann wachte ich auf und dann hörte ich immer noch atmen und dachte, hoffentlich leidest du nicht immer noch. Und dann hörte ich, und dann ist er gegangen.
Ann-Kathrin hat Strafanzeige gegen die Klinik und die behandelnden Ärzte erstattet, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Und Manuel ist dann auch obduziert worden. Und wir konnten den Obduktionsbericht einsehen.
Was steht in dem Obduktionsbericht drin?
Die Gerichtsmedizinerin, die beschreiben Manuel als untergewichtig. Und sie schreiben auch, dass er eine spärlich ausgebildete Rumpfmuskulatur hatte. Also insgesamt sehr schwächlicher Eindruck, würde ich das mal zusammenfassen. Mehrere lange Narben am Kopf, die Zähne gelb, zum Teil schwarz vom Karies, ein stark lückenhaftes Gebiss, also schon, finde ich, eine erschütternde Zustandsbeschreibung. Und was ich aber überraschend fand, sie schreiben, dass sie die Todesursache in der Obduktion nicht abschließend klären konnten. Sie favorisieren ein akutes Herzpumpversagen, also Herzstillstand, infolge einer Lungenentzündung. Dafür sehen sie auch alle Spuren, dafür ist er ja auch eingewiesen worden, aber sie können es nicht final festhalten. Das steht übrigens auch ähnlich im Sterbebrief, ne? Also im Kern ist die Vermutung, dass er an den Folgen der Lungenentzündung gestorben ist. Aber die Rechtsmedizinerinnen empfehlen eben, um sicher zu gehen, eine toxikologisch-chemische Untersuchung. Mhm. Dafür nehmen sie auch Proben, lagern die ein, also man könnte das noch machen. Und sie empfehlen, dass verschiedene Sachverständige auf den Fall schauen.
Das heißt, die Gerichtsmedizinerinnen empfehlen im Obduktionsbericht, dass der Tod von Manuel genauer untersucht wird. Ist das denn dann auch passiert?
Die Staatsanwaltschaft hat geprüft, ist überhaupt ein Anfangsverdacht gegeben für diese Vorwürfe. Das haben sie jetzt 1,5 Jahre lang gemacht und sie haben jetzt vor kurzem das Verfahren eingestellt, weil sie keine Anzeichen für einen Anfangsverdacht gefunden haben. So sagt das die Pressestelle der Staatsanwaltschaft. Und das finde ich interessant, weil ich habe ja gerade erzählt, die Rechtsmedizinerinnen haben ja empfohlen, es soll eine toxikologisch-chemische Untersuchung gemacht werden. Und das ist eben nicht passiert. Das hat die Staatsanwaltschaft zurückgestellt für nach der Prüfung des Anfangsverdachts.
Könnte es nicht auch einfach sein, dass Manuel, so tragisch und traurig das ist, einfach an den Komplikationen dieser Krankheit, die es ja oft gibt, gestorben ist und das möglicherweise gar nichts mit der Klinik zu tun hat?
Absolut. Aber ich finde, der wichtige Punkt ist darauf zu gucken, wie ging es Manuel im Maßregelvollzug und wie kann es eigentlich sein, dass jemand in einer Klinik am Ende unter offenbar so unwürdigen Umständen gelebt hat und wie kann es sein, dass eine Behandlung ausbleibt, die aber vorgeschlagen wurde von Fachärztinnen und Fachärzten? Hm. Das ist für mich so die Frage, die bei mir am Ende hinter dem Fall Manuel steht. Ich habe den Eindruck, dass wir, wenn wir im Maßregelvollzug so weitermachen und nichts ändern, dass wir da auf die Wand zulaufen. Rainer Dopp von der Nationalen Stelle hat uns das auch erzählt.
Wir möchten gerne dafür sorgen, dass in Maßregelvollzugseinrichtungen die Patienten, die sich dort aufhalten, so therapiert werden, dass sie ohne Schwierigkeiten wieder am normalen Leben teilnehmen können. Die Maßnahmen, die wir dazu haben, sind zum Teil unzureichend, weil die Rahmenbedingungen unzureichend sind. Das ist eine Situation, die wir unbedingt verbessern müssen, weil es zu Lasten der Patienten geht in diesen Einrichtungen.
Was müsste denn passieren, damit der Maßregelvollzug besser organisiert wird? Du hast ja beschrieben, es gibt eine krasse Überbelegung, es gibt einen Personalmangel und gleichzeitig kommen immer mehr Menschen in den Maßregelvollzug. Gibt es da irgendwelche Ideen für Lösungen?
Ja, aber wie so oft, ne? Mhm.
Schade, dass es nicht so einfache Antworten gibt.
Also das große Problem ist, dass die Bundesländer zuständig sind, was die Ausgestaltung betrifft. Das heißt, wir haben eine Rahmengesetzgebung vom Bund, aber wir haben einen Vollzug, der in jedem Bundesland anders ist. Und dadurch sehen die Maßregelvollzüge natürlich auch unterschiedlich aus in den einzelnen Bundesländern. Und jetzt komme ich Richtung Lösung. Ich war in Baden-Württemberg zu Gast in Ravensburg im Maßregelvollzug. Und es war dort einfach, es war so ein ganz anderer Eindruck als in anderen Maßregelvollzügen, die wir besucht haben. Ich habe die dortige ärztliche Leiterin auch gefragt, was ist denn so ihre Idee für einen Lösungsansatz? Und sie sagt, man braucht eigentlich viele kleine Einrichtungen. Sie meinte, so für sie die optimale Grenze für einen Maßregelvollzug wären 170 Personen. Wenn wir uns erinnern, in Hamburg sind es über 400, die untergebracht sind. Und sie sagt, so ab 200 wird es eigentlich schon schwierig.
Wir sind hier keine Klinik, die verwahrt. Das ist das, was wir hier ablehnen und auch geschafft haben, bislang zu vermeiden.
Ich habe natürlich auch Rainer Dopp gefragt von der Nationalen Stelle. Und er sagt, naja, Moment, wir müssen eigentlich noch weiter vorn anfangen, weil wir haben ja überhaupt gar keine verlässlichen Statistiken über den Maßregelvollzug. Und nur was wir verstehen, das können wir auch verbessern, so sein Credo.
Wenn wir in diesem System arbeiten, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Voraussetzungen für dieses System wirklich vorhanden sind. Dass einfach viel mehr dokumentiert werden müsste, dass Statistiken geführt werden. Je mehr ich weiß, desto mehr habe ich Chancen, irgendwas zu verbessern.
Und ich muss sagen, das haben wir auch erlebt bei unserer Abfrage. Fehlen oft ganze Datensätze aus einzelnen Bundesländern. Und ich war wirklich überrascht, muss ich sagen, in der Recherche, dass wir keine offizielle Statistik haben, in der es eine Gesamtzahl aller Untergebrachten gibt, weil einzelne Bundesländer nicht mitmachen. Das fand ich persönlich erschreckend.
Und du hast ja von Manuels Partnerin von Ann-Kathrin erzählt und du hast sie beschrieben als eine sehr willensstarke, kämpferische Person. Nun hast du erzählt, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt, aufgrund eines fehlenden Anfangsverdachts. Wie geht sie damit um? Wie hat sie das aufgenommen und wie will sie weitermachen?
Ich habe schon den Eindruck, dass sie sich langsam auch die Frage stellt, wir sind jetzt ja, es ist jetzt anderthalb Jahre her, dass Manuel gestorben ist, dass sie sich fragt, so, wie viel kann sie eigentlich noch erreichen, um herauszufinden, was Manuel passiert ist und um irgendwie auch zu verhindern, dass es anderen passiert. Aber gleichzeitig wirkt sie so, als würde sie noch nicht aufgeben wollen. Und sie macht auf mich den Eindruck, dass sie gerade einfach überlegt, was ist der nächste sinnvolle Schritt.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Zu der Frage, wie überlastet der Maßregelvollzug ist, haben Katrin Kampling und ihre Kollegin Desiree Marie Fehringer einen Film gemacht für das NDR-Politikmagazin Panorama 3. In dem Film blicken sie auch über Deutschlands Grenzen hinaus, um zu gucken, wie andere Länder das so machen. Checkt den Film doch mal aus in der ARD-Mediathek. Den direkten Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Autorin dieser Folge ist Johanna Hausmann. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Lukas Waschbisch. Produktion Regina Stärke, Viktor Völzner-Werisch und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Ich freue mich, wenn wir uns bald schon wieder hören. Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Das Thema Recht, das spielt mitten im Leben und betrifft uns alle. Doch was bedeuten die Entscheidungen der höchsten Gerichte? Die JustizreporterInnen sind in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht oder dem Bundesgerichtshof unterwegs und sie berichten von den großen Entscheidungen und was sie für uns bedeuten. Der Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion nimmt sich jede Woche ein aktuelles Thema an, erklärt komplexe Urteile und spricht darüber mit Expertinnen und Experten. Das ist alles andere als trocken, sondern zeigt, warum Recht uns alle angeht. Hört da doch gerne mal rein, zum Beispiel in ARD Sounds.